Ja, ich glaube, das hier war jetzt die falsche Sendung, die hier laufen sollte. Genau, weil denn jetzt geht es nämlich weiter mit Polytopia Magazin. 16 Uhr jeden Mittwoch hier auf Radio X 91.8 zu hören. Ja, und jetzt würde ich normalerweise unsere Internetseite auch nennen, die sich leider noch absmagazin.de noch nennt. Genau, wir waren das ehemalige ABS Magazin, was sich jetzt umbenannt hat in Polytopia Magazin. Und normalerweise könnt ihr auch unsere Sendung nachhören auf absmagazin.de. Allerdings ist momentan die Seite down, da gab es ein Update vom Host her. Ja, das hat nicht so ganz kombiniert mit unserer Seiteninfrastruktur. Insofern, wir sind dran und bleiben dran und irgendwann wird es auch da eine neue Seite geben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch diese Sendung dann hier hören auf Radio X plus 7. Genau, und wir haben heute den 21. April und ja, und falls ihr jetzt hier eingeschaltet habt und merkt, es ist gar nicht 16 Uhr, sondern es ist 14 Uhr und es ist donnerstags, genau, da läuft immer die Wiederholung oder häufig, wenn da kein anderer Topics-Platz zu besetzen ist, läuft dann da die Wiederholung und genau, da könnt ihr dann auch diese Sendung hier sozusagen nachhören. Ja, ich bin hier gerade noch dabei, hier Einstellungen einzustellen, weil jetzt hier noch ein, wir erwarten nämlich sozusagen hier einen Telefonanruf. Genau, und wir sind auf jeden Fall auch gespannt, was jetzt hier diese Sendung wieder bringt. Genau, für euch am Mikrofon ist der Andi. Und wir wollen diese Sendung hier die ganze Zeit mit dem Dannenröder Forst, mit der Besetzung im Dannenröder Forst in der Nähe von Marburg, beziehungsweise da südlich von Stadt Allendorf, wollen wir uns mit beschäftigen, was in den letzten Monaten seit der Räumung, beziehungsweise auch während der Räumung passiert ist. Und genau, und da habe ich auch hier einen Studiogast eingeladen, der auch hier, der seit ungefähr 6 Monaten dort in dem Camp, was jetzt dort noch besteht, aktiv ist, hat dort auch die Räumung miterlebt und ist auch, ja, jetzt immer noch vor Ort und telefoniere mit ihr sozusagen. Linda, bist du am Telefon?
Ja, ich bin . Könnt ihr mich so hören?
Super, Linda, du bist perfekt zu hören. Das ist ja wunderbar, dass das geklappt hat. Genau, ja, schön, dass das, schön, dass du hier bist. Und vielleicht noch mal kurz zu dir. Du hast ja sozusagen seit dem Anfang an da diese Besetzung, ja, beziehungsweise die Räumung quasi miterlebt. Am 1. Oktober hat die dort angefangen, diese Besetzung. Die Räumung der Besetzung und da gab es ja verschiedene Barrios, verschiedene Strukturen, auch außerhalb des Camps. Es wurden verschiedene Teile auch des Waldes dort besetzt. Und ja, was hat dich eigentlich dazu bewegt, dass du dort mit teilnimmst und dann dich dort aktiv beteiligt?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen davon berichten darf. Genau. Ich habe eigentlich das erste Mal von dem Danny und dem Protest hier drumherum erfahren bei einer Klimagerechtigkeitsvernetzungskonferenz Anfang 2020, das war letztes Jahr. Und habe schon gemerkt, da passiert was dieses Jahr. Das wird wahrscheinlich einer der Kristallisationspunkte, wo wir uns als Bewegung gegen diese Räumung und Rodung des Waldes stellen werden. Und ich muss gestehen, ich habe dann auch quasi während dieser Corona-Zeit, die ja auch die gesamte Bewegung sehr verändert hat und auch über den Sommer verschiedene andere Projekte gemacht. Ich war sehr viel unterwegs und bin gereist zu verschiedenen Initiativen, die sich vor allem so dem gesellschaftlichen Wandel und der Transformation verschrieben haben und habe eigentlich da vor allem viel dazu gearbeitet, wie kann eine Veränderung in Richtung Demokratie Bewegung passieren. Also wie können wir es lernen, miteinander zu reden, uns zu organisieren, Strukturen aufzubauen. Ein bisschen ehrlich gesagt, weil ich schon so die Hoffnung aufgegeben hatte. Ich dachte irgendwie, okay, Klimaaktivismus ist durch. Das ist einfach, wir haben da schon sehr, sehr viele Kipppunkte ausgelöst und es kam mir sehr auswegslos vor. Und dann kam aber der Danny und ich habe gemerkt, das ist so eine Absurdität, dass wir im Jahr 2020 noch so einen wunderschönen Wald rüben wollen, um eine Autobahn dadurch zu bauen in einem Land, was voll ist mit Autobahnen. Dass ich merke, da komme ich nicht drum herum, da muss ich mich gegen wehren, da muss ich vor Ort sein, da muss ich auch meinen Körper dafür einsetzen, um ja mich gegen dieses Unrecht einzusetzen. Und so hat sich das so ein bisschen ausgebaut. Ich habe dann immer mal wieder gehört von den verschiedenen Barrios, wie du auch schon gesagt hast, dass das hier alles aufgebaut worden ist, diese kleinen, so wie Baumhausdörfer innerhalb des Waldes, und war sehr begeistert von der Lebenskultur, die hier gelebt worden ist. Also wie können wir uns anders organisieren, wie können die Hierarchie uns hier zusammentun, und es hat dann einfach eine unfassbar hohe Anziehungskraft für mich. Und spätestens in dem Moment, wo ich dann wusste, okay, die Räumung steht vor der Tür, musste ich hierher kommen, und bin dann im September hergekommen, um auch außerhalb des Waldes dieses Protestcamp mit aufzubauen. Und das Protestcamp immer mit dem Ansatz, quasi diese Waldbesetzung zu unterstützen. Und dann war eigentlich für mich auch ziemlich schnell klar, soweit ich hier war, das ist gerade der Ort, an dem ich am meisten wirken kann, der sich am richtigsten angefühlt hat, um jetzt gerade was gegen dieses System, was überall auf Zerstörung und Ausbeutung setzt, mich zu erheben. Und dann bin ich auch hier geblieben, bis jetzt. Genau, ich bin immer noch vor Ort in Dannenroth, dem Ort, der eben am nächsten am Dannenröder Wald liegt, aber auch sehr in der Nähe von dem Maulbacher Wald und von dem Herrenwald. Auch durch diese beiden Wälder wird ja die Autobahn nicht gebaut, aber soll gebaut werden.
Genau, und wir wollen ja sozusagen ja jetzt so ein bisschen chronologisch jetzt auch vorgehen, was wir, was in den letzten Monaten seit der Räumung auch passiert ist. Du hast ja erzählt in unserem Vorgespräch, dass du kurz vor der Räumung dort angekommen bist. Ist das richtig?
Also ich bin im September hergekommen. Da war in diesem ganzen Wald noch so eine ganz, ganz magische Stimmung. Also diese verschiedenen Barrios, die haben alle eine ganz individuelle Atmosphäre gehabt. Also die verschiedenen Barrios haben sich auch so verschiedene Themenschwerpunkte gehabt, in verschiedenen Zusammensetzungen auch von Menschen, auch sehr, sehr kreativ. Diese Baumhäuser haben mich total beeindruckt. Teilweise in schwindelerregenden Höhen, wo ich mich auch gefragt habe, wie das irgendwie funktionieren soll. Für mich war das hier die erste Waldbesetzung, der ich mich angeschlossen habe, und ich war sehr, sehr beeindruckt. Und das ist dann ziemlich schnell gekippt. Also damit, dass die Räumung immer näher gerückt ist, damit, dass hier die Polizei in solchen Massen angezogen kam und dann ja auch ein riesiges Lager aufgeschlagen hat. Ist dann schnell aus diesem, wir schaffen hier eine gemeinsame Utopie, eine Konfrontation geworden. Also es war dann tagtäglich ab dem 1. Oktober eine Räumungssituation. Das heißt, die Polizei ist in Großeinsätzen zu verschiedenen Orten eben in diesen drei Wäldern gefahren und hat mit dem SEK Menschen aus den Baumhäusern geholt, auch aus den so besetzten Bäumen. Also es gab auch immer wieder so kleine Strukturen, oder Menschen sind einfach auch Free-Climbing-mäßig in Bäume hochgeklettert, haben die quasi beschützt, bis sie dann von der Polizei geräumt worden sind. Und dann wurde eigentlich auch immer direkt im Anschluss dieser geräumte Bereich gerodet. Und
so wurden Aktivisten sozusagen ja keine Chance dann gelassen, sich dann nochmal neu, die Bäume sozusagen anzueignen, beziehungsweise die Bäume nochmal zu besetzen.
Ich würde sagen, manchmal hat das schon geklappt, wenn sie schnell genug waren, aber meistens, das haben sie ziemlich schnell gemerkt, dass wenn wir geräumt werden und die Chance haben, zurückzukommen, dann machen wir das auch wieder. Und so ist es dann eigentlich ziemlich schnell so umgeswitcht, die Stimmung, dass geräumt und dann direkt gerodet worden ist. Und teilweise auch sehr, sehr nah an den Aktivisten dran, also auch noch Menschen, die im Baum saßen. Daneben wurden die Bäume eigentlich schon gefällt. Also am Anfang eher noch so kleinere Bäume nur rausgefällt, aber dann auch wirklich riesige Bäume, viel zu nah. Also Sicherheitsabstände sind da überhaupt nicht eingehalten worden, um diese Harvester, das sind diese riesigen Maschinen, die in den Wald reinfahren und die Bäume eigentlich einfach so umknicken lassen wie Streichhölzer. Die sind dann eigentlich super nah an den Aktivisten vorbeigefahren und genau, haben eigentlich sozusagen sofort platt gemacht, was da war, samt Baumhäuser, samt Strukturen, samt Kücheneinrichtungen oder auch Gemeinschaftsbereich im Feuerstellen. Genau, das hat auch teilweise, sind auch einfach Polizeieinheiten im Wald rumgelaufen und haben einfach nur zerstört, also haben auch unsere Bühne zum Beispiel, wir hatten eine Waldbühne oder genau Pizzaöfen oder so, einfach nur zertrümmert. Also es ging dann wirklich nur um Zerstörung, dass wir halt die Strukturen nicht wieder besetzen können und nicht wieder dort einziehen können quasi.
Ich würde nochmal ein kleines Stück zurückgehen und auch da nochmal nachfragen, wie das, ja, die Anwohnerschaft, die dort drumherum wohnt, wie die das aufgefasst haben, dass dort dann ja über mehrere Monate, dann, das ging ja bis Dezember hin, diese Räumung, also sagen wir mal 3 Monate, 4 Monate, dass dann diese Räumung da stattgefunden hat. Und genau, du hast wahrscheinlich da auch jetzt nicht den optimalen Überblick. Also natürlich gibt es da auch Leute, die ja für den Bau der Autobahn waren. Aber es gab ja auch viele GegnerInnen, die ja dort gegen die Autobahn waren. Und wie hast du das empfunden? Wie haben das die Anwohnerschaft dort erlebt, diese Räumung? Und wie war vielleicht auch da die Solidarität?
Ja, absolut, total wichtiger Punkt. Also erstmal zu sagen, der Protest gegen diese Autobahn hier ist überhaupt nicht so jung wie die Waldbesetzung. Also die Proteste haben hier schon vor 40 Jahren begonnen. Es gab die Schutzgemeinschaft Lehntal zum Beispiel, die schon total früh angefangen haben, darüber aufzuklären, immer wieder auch für Alternativen. Also es ist ja ganz, ganz viele Alternativen sind durchgesprochen worden von der Politik. Und es ist am Ende eigentlich, sagen alle, die schlechteste geworden, also die den größten Schaden verursacht hat. Also da gab es schon ganz, ganz viele Jahre Arbeit, ganz viel, auch Petitionen, Demonstrationen. Und dann ist da diese Waldbesetzung gestanden Ende 2019. Und da hat sich ziemlich schnell eine sehr große Solidarität gezeigt. Also die BürgerInneninitiativen haben hier direkt eine Mahnwache auch gehabt, direkt am Wald, haben die Aktivisten unterstützt, sei es mit Essen oder einfach auch nur einem warmen Ort. Also hier ist ein Bauwagen aufgestellt worden. Das ist so der Ursprung dieser Mahnwache, wo jetzt auch das Klimacamp steht. Und haben auf ganz vielfältige Weise eigentlich das super, super gut aufgenommen und haben sich auch gefreut, dass jetzt endlich irgendwie das auch größere Wellen schlägt, weil ich glaube, das ist ja auch wie an vielen Orten, diese langjährigen Proteste sind sehr kräftezehrend und das hat dem quasi eigentlich nochmal so Aufwind gegeben, dass es dann ja auch so in die Öffentlichkeit geraten ist durch diese Waldbesetzung. Und dann gab es natürlich auch sehr viel Gegenstimmen, absolut. Also das ist hier sehr umstritten in der ganzen Umgebung. Es gibt absolut AutobahnbefürworterInnen und GegnerInnen und Menschen, die damit eigentlich lieber nichts zu tun haben möchten. Und sobald dann die Räumung angefangen hat, gab es, was ich mitbekommen habe, vor allem von UnterstützerInnen, ein unglaubliches Entsetzen darüber, wie sowas vonstatten geht. Also diese Polizeipräsenz und auch die Polizeigewalt hat viele total vor den Kopf gestoßen. Also da war die Solidarität wirklich auch riesig. Sie haben sich sehr viel hier organisiert, auch als BeobachterInnen, also sind auch mit in den Wald reingekommen. Es hat sich eine Ü60-Gruppe gebildet, die sich dann auch mit Anzügen gekleidet haben, also dass sie auch immer erkennbar waren, die auch mit reingegangen sind in den Wald und gesagt haben, das reicht uns nicht, dass ihr hier einfach nur durch unseren Wald ein Flatterband zieht und wir dürfen da jetzt nicht mehr rein. Und das habe ich, diese Geschichten habe ich schon ganz vielen gehört. Also das ist doch mein Wald gewesen. Das ist meine Kindheit habe ich hier verbracht und jetzt auf einmal kommt irgendwie diese große Maschinerie und darf das kaputt machen. Also ganz viele auch sehr traurige solche Geschichten. Menschen, die Erinnerungen geteilt haben, die einfach gesagt haben, ja, wie sie jetzt auch nochmal eine andere Beziehung zum Wald bekommen haben, gerade durch die Besetzung. Eine Unterstützerin hat sich zum Beispiel einmal irgendwie mir so eine Anekdote erzählt, dass sie sich gefühlt hat wie in so einem Zeitrafferfilm aus dem Mittelalter. Also sie kommt eigentlich immer in diesen Wald und kann sich vorstellen, wie früher wohl Dörfer und dann Städte entstanden sind, weil einfach die ganze Zeit überall gebaut worden sind, sich Knotenpunkte entwickelt haben, Informationswege und Infrastruktur da reingekommen ist. Genau, und dann ja eine sehr, sehr große Enttäuschung. Also auch einfach, wie rabiat und wie schnell hier vorgegangen ist. Also das ist zwar eine super lange Räumung gewesen, 2 Monate, aber es waren auch einfach unfassbar viele Barrios. Also es waren ja genau über diese 3 Wälder verteilt. Immer wieder sind auch neue aufgekommen. Also wir können gar nicht sagen, wie viele es am Ende waren, weil es waren manche, die halt schon eine ganz lange Geschichte hatten, wie das Barrio oben zum Beispiel, das ist das erste, was gegründet worden ist. Und dann aber auch manche, die sich nur so 2, 3 Tage vor der Räumung dann noch gegründet haben und die wirklich in so einer Nacht- und Nebelaktion entstanden sind. Genau. Und ja, also ich muss sagen, ohne diese ganze Unterstützung hier aus der Umgebung, ohne die Menschen, die das so mit uns mitgetragen haben, wäre das hier überhaupt nicht möglich gewesen. Wirklich mit allem unterstützt, was sie hatten. Also viele haben hier in der Küche für alle geholfen, haben ganz viel von ihren eigenen Materialien zur Verfügung gestellt, haben uns wohin gefahren, haben uns wieder abgeholt, auch wenn zum Beispiel Menschen aus der GESA, also aus der Gefangenensammelstelle, wieder rausgekommen sind, das sind ja so Gesen aus der Umgebung genutzt worden. Also wenn Menschen geräumt worden sind, sind sie nachher von der Polizei mitgenommen worden und zum Beispiel nach Gießen oder nach Frankfurt oder nach Marburg mitgenommen worden und sind dann abends immer wieder auch hier von den Menschen aus den umliegenden Dörfern empfangen worden, abgeholt worden, wieder zurückgebracht worden. Und auch überhaupt bei allen Fragen. Also es ist wirklich unglaublich, was wir für abstruse Wünsche und Bedürfnisse manchmal hatten. Und wir wussten immer, dass wir Menschen anrufen konnten, dass sie hergekommen sind und mit allem geholfen haben, was wir da gebraucht haben.
Ja, und du sprichst jetzt sozusagen ja schon die ganze Zeit schon von der Repression. Da wollte ich jetzt auch so ein bisschen nochmal einsteigen. Wird das jetzt auch nicht zu sehr aufbauen, aber es ist ja schon so, wenn wir jetzt hier von Repression und in dem Fall natürlich auch von Polizeigewalt sprechen, gab es dort in dem Wald und auch nicht nur im Wald, sondern du hast jetzt gerade von der GESA, von der Gefangenensammelstelle gesprochen, wo es verschiedene Standorte gab. Ja, also gab es viele Vorfälle. Ich habe in der Tat auch einen mitbekommen, beziehungsweise natürlich auch jetzt nur vom Weitererzählen, dass sich auch Personen in der GESA, also in der Gefangenensammelstelle, auch jetzt hier in Frankfurt, das war ja hier am Polizeipräsidium, Leute dort komplett entblößen mussten und auch verbal total erniedrigt wurden. Und solche Fälle gab es wahrscheinlich auch häufiger.
Ja, absolut, natürlich. Also die Polizei hat dann natürlich schon auch versucht, uns zu demoralisieren, immer wieder. Also hat uns auch immer wieder deutlich gemacht, wie sinnlos das ist, was wir hier versuchen. Und hat uns versucht zu erniedrigen in jeglicher Form. Also was das jetzt hier so bedeutet. Ne? Also wir müssen natürlich das immer noch im Kontext sehen. Wir befinden uns immer noch hier in Deutschland und in die meisten in einer sehr privilegierten Situation. Die meisten sind am selben Tag konnten sie die Gefangenensammelstelle wieder verlassen. Aber ja, also es gab schon zu Vorfällen, die uns wirklich die Sprache verschlagen haben und womit wir so und vor allem, da würde ich auch nochmal sagen, die BürgerInnen hier aus der Umgebung so nicht gerechnet haben. Und auch die hat es leider sehr getroffen. Also auch Menschen, die einfach hier wie immer spazieren gegangen sind, sind auf einmal von der Polizei angehalten worden und mussten sich auch sonst auch im Feld oder so entblößen, wurden durchsucht, wurden erniedrigt und ihnen wurde sehr, sehr hart auch gedroht, wenn sie uns unterstützt haben. Und es hat natürlich auch weitreichende Folgen. Also ich glaube schon, dass das eine Ausnahmesituation ist für Menschen und dafür zum Beispiel war auch einfach dieses Camp, dieses Protestcamp auch vor dem Wald da. Also das ist immer wieder eine legale und sichere Anlaufstelle gewesen für alle Menschen, wieder zurückzukommen, auch aufgefangen zu werden, auch einfach ja, emotionale Unterstützung zu erfahren. Menschen, die da waren, die einen warmen Schlafplatz organisiert haben, ein Gespräch geführt haben oder eine Tasse Tee oder so. Ja, das ist schon, glaube ich, eine Ausnahmesituation auf jeden Fall. Das ist was aber auch allen bewusst war. Also ich glaube, wir haben uns da einfach auch mit einem System angelegt, was ja sehr groß ist und natürlich Repressionsmöglichkeiten hat, um uns da einzuschränken. So.
Ja, bevor wir jetzt sozusagen auch weitersprechen, wie das danach weiterging, also als dann die Räumung sozusagen beendet war und dann eine tiefe Schneise durch den Wald gehackt worden ist, sag ich mal, gab es ja dann auch den Wiederaufbau. Und genau, bevor wir da drüber sprechen, wollen wir aber trotzdem noch ein Musikstück hören. Und zwar, du hast dir ja Dota gewünscht und genau, das werden wir jetzt auch spielen.
Ja, schön.
Ja. Genau, das war Dota und ich unterhalte mich hier mit, Linda unterhalte ich mich hier, genau. Ihr seid immer noch beim Polytopia-Magazin, jeden Mittwoch hier um 16 Uhr auf Radio X 91.8. Und falls ihr die Sendung verpasst habt und wollt sie unbedingt nochmal nachhören, dann könnt ihr sie nachhören unter Radio X plus 7. Das ist nämlich die Mediathek von der Radio X-Seite. Und die wird dann dort ja 7 Tage verfügbar sein. Dort werde ich sie wahrscheinlich heute Abend dann noch online stellen, dass ihr die dann auch fleißig nachhören könnt. Genau, und wir unterhalten uns hier über den Protest im Dannenröder Forst, den es schon seit über 2 Jahren schon gibt. Beziehungsweise die Proteste haben auch schon vorher stattgefunden, schon seit 40 Jahren, hast du auch gerade erzählt. Genau, und wir wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, genau, wir haben jetzt so ein bisschen, ja, wir haben über diese Repression und auch über dieses Camp und die Anwohnerschaft dort gesprochen und wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, wie es dann nach der Räumung weitergegangen ist. Und wir haben jetzt eben gerade vor allem über diese Repression und diese traumatischen Erlebnisse, die dort die Aktivisten gemacht haben, geredet. Und wir wollen jetzt nochmal ich will dich nochmal, Linda, fragen, was denn überhaupt, was habt ihr denn unternommen? Was ist denn passiert? Wie seid ihr mit diesen traumatischen Erlebnissen umgegangen? Und wahrscheinlich war der Frust dann nach der Räumung wahrscheinlich ziemlich groß und viele Leute haben sich da wahrscheinlich auch distanziert. Ja, erzähl doch mal, wie ging es denn dann weiter?
Ja, absolut. Ich glaube, du hast da schon einen ganz guten Eindruck. Das war natürlich ein ziemlich großer Schock. Wir haben das die ganze Zeit nicht geglaubt, dass wir es schaffen könnten, einfach diese Schneise da durchzuschlagen. Sie haben aber einfach am Ende mehrere tausend Polizistinnen immer im Einsatz gehabt und einfach super, super schnell und rabiat agiert. Und vor allem so die letzten Tage, weil dann tatsächlich noch das Baumhausdorf oben stand und wo dann an diesem letzten Tag Anfang Dezember diese ganz, ganz alten Bäume gefallen sind. Also das waren mehrere hundert Jahre alte Buchen. Das hat sich natürlich bei uns allen eine große Frustration eingestellt. Es war irgendwie einfach unglaublich. Wir konnten diesen Wald nicht mehr wieder erkennen. Und das ist auch für mich jetzt noch so. Also wenn ich wieder in den Wald gehe, dann kriege ich das nicht zusammen mit diesem magischen Bild, was ich mal hatte von dieser Waldbesetzung, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und trotzdem war aber sofort klar, damit hört es hier nicht auf. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir kommen, um diese Bäume zu beschützen, aber nicht nur deswegen. Wir wollen so viel mehr. Also wir wollen eine Mobilitätswende, dass hier diese Autobahn steht symbolisch dafür, dass wir keine Autobahnen mehr wollen. Es steht aber auch für einen gesellschaftlichen Wandel. Und ich glaube, auch wenn es sehr frustrierend ist, haben wir alle verstanden, dass gesellschaftlicher Wandel einfach langsam funktioniert. Wir können hier nicht mit der einen Aktion und der einen versuchten Verhinderung der Rodung aufhören, daran weiter zu arbeiten und diese Prozesse weiterzudenken. Also deswegen haben wir eigentlich auch schon in den letzten Tagen schon angefangen, Pläne zu machen und Visionsrunden. Wie geht es hier weiter? Was brauchen wir Und dann war ziemlich schnell klar, dass wir das Camp erhalten werden, also das Protestcamp vor dem Wald, und haben auch immer mehr Strukturen in das Gästinnenhaus verlegt. Das ist das der Gasthof Jakob, der hier in Dannenroth ist. Die haben uns auch während der ganzen Räumung sehr, sehr viel unterstützt. Also wir konnten da immer auch einen warmen Rückzugsort haben. Da wurde auch sehr viel die Möglichkeit gegeben, auch Bürotätigkeiten zu machen, weil so eine Waldbesetzung lebt nicht nur von den Menschen, die da in den Bäumen sitzen, sondern eben auch ganz viel Pressearbeit, Bündnisarbeit, Austausch mit ganz, ganz vielen AkteurInnen, aber auch Menschen, die tatsächlich hier waren und Uni nebenbei hatten zum Beispiel und dann in Online-Vorlesungen waren. Genau. Das heißt, wir kannten diesen Ort schon und haben dann immer mehr gemerkt, dass das passt irgendwie für uns, da auch Materialien hinzuverlagern, Strukturen hinzuverlagern. Und wir sind hier geblieben, weil wir das Gefühl hatten, dass wir hier noch nicht fertig sind und dass wir nicht aufgeben werden. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass Rodung gar nicht der richtige Begriff ist, weil erstmal werden Bäume gefällt und dann werden aber zum Beispiel noch die ganzen Wurzelstöcke aus dem Boden entfernt, um da überhaupt weiter drauf zu bauen. Und das sind dann noch Rodungsarbeiten. Und all diese Arbeiten mussten noch getan werden. Das heißt, wir wussten, okay, hier passiert noch ganz vieles. Auch jetzt immer mehr kommt noch raus, was noch alles getan werden muss. Zum Beispiel müssen noch teilweise Strecken weggesprengt werden eigentlich, was nicht erlaubt ist. Oder es musste noch ein Betonwerk gebaut werden, damit die Betonpfähler für diese Brücke im Glehntal gebaut werden können und dann eben diese Brückenpfeiler in dieses Gebiet gebaut werden, was ja ein Trinkwasserschutzgebiet ist. Das heißt, wir sind einfach an so vielen Punkten noch weiter verzweifelt, was hier eigentlich noch passiert und wie dieses ganze Ökosystem noch weiter zerstört wird, dass uns klar wird, also da gibt's noch ganz viel mehr zu verteidigen, ja. Also auch einfach jetzt eine kritische ökologische Baubegleitung weiterzumachen und zu sagen so, was passiert jetzt gerade mit den Lebewesen, die werden die Wege durchschnitten, ja. Also
genau, das wäre in der Tat jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also da ist jetzt diese Schneise dort. Ich habe mir das auch mal angeschaut und das ist ja total super stark bewacht. Es gibt dort einen Zaun, der auch NATO-Draht mit dran ist. Es gibt diese riesen Leuchtstrahler, die alle 25 Meter da stehen oder alle 50 Meter da stehen und dann nachts angemacht werden und die ganze Nacht durchleuchten. Ja, was bedeutet das dort für den Wald? Was bedeutet das für die Tiere und vielleicht auch für die AnwohnerInnen?
Ja, also es ist einfach total absurd. Also wenn du hier von den Umgebung hinfährst zum Wald, dann sieht es einfach aus wie ein riesiger Flughafen, also wie so eine Landebahn, weil es so sehr ausgeleuchtet ist. Dieses Containerlager von den PolizistInnen stand auch noch super lange hier. Also es ist einfach weiterhin eine super hohe Polizeipräsenz gewesen. Und dieser Zaun hat auch einfach so was super martialisches, irgendwie wieder dieser Wald halt auch nochmal so sehr durchtrennt wird. Also nicht nur eben diese leere Fläche auf einmal, so diese klaffende Wunde, sondern auch dieses Absperren, was natürlich irgendwie zeigt, wie viel Angst und Sorge da besteht, dass wir da irgendwie wieder weiterhin besetzen oder verhindern oder stören die Prozesse. Und das ist natürlich eine totale Katastrophe für den Wald. Also der Wald kommt einfach nicht zur Ruhe. Der ist jetzt durchschnitten, durchtrennt und die Tiere finden ihre Wege nicht mehr. Gerade für Fledermäuse und Zugvögel ist es eine Katastrophe, dass der so ausgeleuchtet wird. Wir finden immer wieder auch tote Tiere am Zaun und das ist super schockierend, natürlich für das gesamte Ökosystem, also für alle Lebewesen dort und für die Menschen auch. Einfach so, dass sie nicht, sie können sich nicht wieder an den Wald gewöhnen. Also auch ganz viele BäuerInnen oder AnwohnerInnen hier aus der Umgebung sagen, sie können auch irgendwie mit ihren Tieren die Wege nicht mehr gehen, die sie immer gegangen sind. Also es sind auch einfach Wege abgegraben worden, also normale Waldwege oder aufgeschottert worden auf einmal. Also das ist ja überhaupt nicht nur quasi die gerodete Fläche, sondern das wirkt sich hier auf das ganze Umfeld aus.
Ja. Ja, und dann, genau, ihr habt ja dort jetzt auch dieses Klimacamp gehabt, in der letzten Zeit. Erzähl doch vielleicht davon nochmal ein bisschen, von wann bis wann das gewesen ist und was auch thematisch dort, was da vor allem thematisch im Mittelpunkt stand.
Ja, genau, also direkt eigentlich nach der Räumung schon war uns klar, wir wollen die Ideen, die wir hier so angefangen haben zu denken, von einem anderen Leben weiterdenken. Und daraus hat sich eine Initiative gebildet, die hat sich dann genannt die Bildungszweige, also sozusagen von diesen Samen und Ideen, die hier angefangen worden sind, wie die so sich weiterentwickeln können. Und eine der Bildungszweige hat gesagt, lass uns ein Klimacamp machen und nochmal ganz klar Themen positionieren, die für uns wichtig sind in dieser Transformation, also sozial-ökologische Transformation, die wir uns wünschen, um das nicht nur so als Symbolprojekt Dani dastehen zu lassen, sondern das, was wir damit so drumherum verbinden. Und diese Gruppe hat dann, die waren teilweise hier, teilweise auch von außerhalb, haben dann sehr, sehr viel Energie da reingesteckt, das hier vorzubereiten, haben ein unfassbar starkes Programm zusammengestellt, was dann jetzt stattfinden konnte vom 9. bis zum 18. April, also gerade fertig, bis zum letzten Wochenende war das. Und es gab natürlich sehr viel Diskussion, ist das gerade ein guter Zeitpunkt oder nicht, gerade auch was das Infektionsgeschehen anbetrifft. Und es wurde sich dann entschieden, das hier zu machen, da wir uns draußen befinden und mit einem extremst ausgefeilten Hygienekonzept. Also es sind alle Menschen hier getestet worden, bevor sie angekommen sind und auch irgendwie danach getestet worden. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Es gab keine Ansteckungen hier. Und konnten somit auch irgendwie beweisen, dass wir politischen Protest so groß und vielfältig machen können, auch in so einer Zeit. Und da wurden ganz, ganz viele verschiedene Themen besprochen. Also vieles, alles, was sich so um die Klimagerechtigkeitsbewegung ansiedelt. Also das sind für uns natürlich die Mobilitätswende. Das sind aber auch vor allem antirassistische Themen. Das sind auch feministische, antipatriarchale Themen. Das ist aber auch eine Demokratiebewegung. Das ist ganz viel Vernetzung gewesen, natürlich auch. Und für mich auch ein wichtiger Punkt war auch wieder Kultur und Regeneration. Also wir haben zum Beispiel ein Theater zu Besuch hier. Es gab eben auch die Möglichkeit für Musikbeiträge, was nochmal auch einfach so ein anderes Zusammenkommen und eine andere Verarbeitung auch der Erlebnisse ermöglicht hat. Und für viele auch nochmal dann, für viele war es das erste Mal, dass sie zurückgekommen sind seit der Rodung, diesen Ort auch nochmal mit was Neuem verbunden hat. Also ich glaube, wir haben jetzt hier diesen Schritt gemacht von, wir haben hier reagiert die ganze Zeit, auf ein Unrecht, auf eine Rodung, auf eine Räumung. Und jetzt haben wir angefangen auch zu sagen, aber wie wollen wir denn agieren? Was wollen wir denn schaffen? Was wollen wir denn gemeinsam kreieren? Und das hat jetzt gerade dieses Klimacamp geschafft und hat, glaube ich, nochmal ganz, ganz viele neue Ideen und Projekte und neue Verbindungen geschaffen.
Also hat es
von den Menschen, die hier auch schon vorher waren, aber auch Menschen, die jetzt neu dazugekommen sind.
So. Also so höre ich das auch hier raus, dass das auch dazu geführt hat, dass ihr damit auch so ein bisschen diese Traumatisierung, die dann da stattgefunden hat durch die Räumung, dass ihr die auch so ein bisschen damit verarbeiten konntet und auch dann reflektieren konntet. Ihr habt so ein bisschen, du hast jetzt so ein bisschen ein paar Sachen auch genannt, was da thematisch beleuchtet wurde, beziehungsweise womit ihr euch da auseinandergesetzt habt. Sozialökologische Transformation hast du zum Beispiel genannt. Was verstehst du denn darunter oder was hat vielleicht dort die Diskussion begleitet? Aber natürlich kannst du auch gerne da einfach deine eigene Position dazu ziehen.
Ja, ich glaube, dieses Label sozial-ökologische Transformation, das ist ganz schön groß und manchmal vielleicht auch eine leere Hülle. Deswegen würde ich mal so meinen Standpunkt dazu sagen, weil ich glaube, da haben wir auch alle noch sehr unterschiedliche Vorstellungen zu. Also für mich beginnt es damit, dass wir die planetaren Grenzen anerkennen. Schon jetzt sehen wir, dass wir diesen Planeten über die Maßen ausgebeutet haben. Also mich schockiert da über die Klimakrise hinaus vor allem das Artensterben, was einfach schon eine Dimension angenommen hat, dass ich nicht glaube, dass wir das irgendwie wieder in den Griff bekommen und dass wir aber bei allen anderen einfach versuchen, innerhalb dieser Grenzen zu bleiben und anerkennen, dass es keinen endlosen Wachstum geben kann, wenn wir endliche Ressourcen hier haben. Und dann wäre das für mich diese Entscheidung als Menschheit zu sagen, wir hören damit auf, uns selbst zu zerstören, also uns unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Und das aber natürlich mit einem sozialen Gedanken. Also das kann nicht sein, dass das nur die Menschen tun können, die sich das erlauben können, sondern wir müssen immer schauen, zu welchen Kosten. Dabei so viele Stimmen wie möglich hören und daran arbeiten, dass wir ein System, was jetzt gerade einfach super, super viele Menschen diskriminiert, nicht auf der Strecke lassen. Genau. Also für mich ist das definitiv eine Bewegung von unten. Das ist was aus der Gesellschaft kommt und was versucht, lokale Lösungen zu finden. Und zwar lokale, nachhaltige Lösungen. Und da auch immer wieder mit den Gedanken von Transformation. Also ich glaube, dass wir vieles einfach in diesem System so noch nicht gelernt haben, wie wir langfristig überhaupt funktionieren können. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es da ein Umdenken gibt, dass wir immer wieder uns mit Prozessen beschäftigen, die auch Momentlösungen wieder in Frage stellen. Also dass wir in Bewegung bleiben und das gemeinsam, also dass wir da das nicht auslagern an gewisse Institutionen oder vor allem auch leider Unternehmen, die da jetzt irgendwie viel die Macht haben oder auch die Politik, sondern dass wir das umbrechen und als Gemeinschaften, als Gesellschaft daran zusammenarbeiten. Genau, und damit natürlich auch zu denken, dass wir diese Profite, die da rausschlagen, nicht nur auf die wenigen verteilen, wie das jetzt gerade der Fall ist, sondern unter uns allen.
Um mal hier vielleicht so eine Gegenposition einfach mal in den Raum zu werfen. Genau, du hast ja sozusagen ganz viel von Ausbeutung und wie sozusagen das wirtschaftliche System funktioniert und auf Profit basiert. Aber wenn man jetzt sozusagen einen Wirtschaftsökologen fragen würde, der würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber die Gesellschaft beruht doch oder der Wohlstand beruht doch auf der Wirtschaft und deswegen brauchen wir die Wirtschaft.
Ja, natürlich. Also es gibt da natürlich sehr, sehr viele Perspektiven und ich glaube auch, dass wir das bisher so glauben, weil wir noch nichts anderes gelernt haben oder verstanden haben. Aber das ist sozusagen auch einfach ein Aspekt, den wir anders versuchen. Also hier im Dani leben wir gemeinsam ohne Geld. Ressourcen, also es ist quasi nicht, wir bezahlen nicht dafür, wenn wir etwas bekommen und es ist auch nicht ein direkter Tauschhandel, also du musst zum Beispiel so und so viel arbeiten dafür, dass du etwas bekommst, sondern alles, was da ist, versuchen wir so gut wie möglich zu teilen und immer im Sinne der Gemeinschaft zu verwenden. Natürlich brauchen wir aber für manches auch Geld und natürlich kommt das auch immer wieder zu Konflikten. Also wie können wir das auch generieren? Ja, hier wird jetzt auch viel auf Spenden. Und es ist aber, glaube ich, einfach unser Anspruch, in diese Richtung weiterzudenken und das zu überlegen, dass wir in eine andere Art des Wirtschaften uns wünschen würden. Genau, aber ich habe da auch noch keine endgültige Lösung für überhaupt nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir das da gemeinsam finden, auf jeden Fall.
Naja, aber so wie sich das jetzt anhört, was du gerade erzählt hast, es geht ja auch vor allem darum, progressive Alternativen sich zu überlegen und auch vor allem zu überlegen, wie man miteinander in der Gesellschaft leben kann, ohne die Natur oder die Umwelt zu zerstören. Und genau, das ist ja so ein bisschen das, wo ihr euch ja auch auf dem Klimacamp viel Gedanken gemacht habt. Was mich nochmal interessiert, ist auch, was da sozusagen euer feministischer Ansatz ist.
absolut. Also ich glaube, die Klimagerechtigkeit ist auf jeden Fall auch ein feministischer Kampf, absolut. Also ich glaube, dass das Patriarchat sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir so ausbeuterisch leben. Und ich glaube, das ist auch ziemlich Konsens hier, dass wir das Patriarchat abschaffen müssen. Und dazu gibt es hier verschiedene Ideen und Initiativen. Also erstmal, glaube ich, würde ich sagen, ist eines der Aspekte, dass in dieser Gesellschaft jetzt gerade, und es ist eine patriarchale Struktur, ganz viel was Care-Arbeit, also kümmern, versorgen, ausgelagert wird, ja, also viel eben auch von weiblich sozialisierten Wesen übernommen wird und viel auch nicht bezahlt wird, viel nicht gesehen wird. Und das ist was, was wir hier versuchen zu ändern. Also wir versuchen das sichtbar zu machen, wir versuchen das unter allen aufzuteilen. Das stößt immer wieder an Konflikte, absolut, weil wir eben schon so sozialisiert sind. Also das ist ein großer Bereich und da würde ich zum Beispiel auch sagen, dass das Camp, was wir hier haben, eigentlich eine Sichtbarmachung von Care-Arbeit ist. Also dieses Camp hat sich die ganze Zeit als Unterstützung von einer Waldbesetzung verstanden, hat also gesagt, ja, hier ist wie so ein Auffangbecken oder auch ein Sprungbrett für Menschen, die sich der Bewegung anschließen möchten. Hier ist zum Beispiel, sind die ganzen Schlafsäcke angekommen, die wurden gewaschen und wieder zur Verfügung gestellt. Hier wurde den ganzen Tag stundenlang geschnibbelt, damit dann irgendwie die Küche, also die Küche für alle, das Essen an alle Barrios verteilen kann. Hier wurde aber auch sowas wie Technik im Hintergrund organisiert, immer wieder fertig gemacht. Also dieses ganze Versorgende, das mehr in den Fokus zu rücken, weil ja einfach nun mal unsere Gesellschaft zu einem großen Teil darauf basiert. Also das bisschen, was wir oben quasi an Karriere und Profit sehen, ist ja nur die Spitze des Eisberges, worunter ein riesiger Anteil an Care-Arbeit steht. Und das, würde ich sagen, ist auf jeden Fall einer der feministischen Punkte. Wir sagen, da müssen wir eine andere Aufmerksamkeit drauf setzen. So möchten wir das nicht weiter leben. Dann ist es zum Beispiel natürlich so in der Sprache hier, dass wir versuchen zum Beispiel keine binäre Sprache zu verwenden. Wir sprechen die meisten Menschen eigentlich mit Mensch an und nicht mit sie oder er, sondern versuchen eben da auch deutlich zu machen, es gibt eben auch Menschen, die sich nicht in diesen binären Gedanken wiederfinden. Aber zum Beispiel jetzt wurde hier ein Verein gegründet, um dieses Haus kaufen zu können. Und diese Satzung ist zum Beispiel komplett im generischen Femininum geschrieben worden. Also da halt auch immer wieder Stolperfallen einzubauen. Wir sagen zum Beispiel auch nicht Gasthaus, sondern Innenhaus. Immer wieder bewusst. Und für mich dieser grundlegende, ganz verbindende feministische Ansatz hier drin, ist, glaube ich, was auch sehr inspiriert ist von eher einem so einen lateinamerikanischen Ansatz, die Ausbeutung zu verstehen auf die Natur, ja, also auf Territorien. Und hier wurde der Wald genauso ausgebeutet wie ganz oft im Patriarchat auch der weibliche Körper. Und das wieder anzuerkennen, das zu verbinden, also da eine Verbindung zu sehen zwischen all dem, was Natur ist und was es zu schützen gilt. Ich glaube, da ist hier einfach ein ganz großer Konsens, dass das zusammengehört, dass wir die Natur schützen müssen als Ganzes und wir sind davon Teil und haben ein Recht darauf. Also ich spreche jetzt da als weiblich sozialisiertes Wesen, dass ich möchte, dass mein Körper und damit mein Territorium, mein Bereich respektiert wird und meine Grenzen akzeptiert werden und nicht als Objekt missbraucht werden. Und da gibt es aber natürlich ganz viel Austausch rund zu. Also natürlich machen wir hier auch nichts Neues. Wir unterstützen die feministischen Kämpfe, die es schon gibt und versuchen hier auch weiter zu lernen, haben zum Beispiel auch, das haben wir im Anschluss an die Räumung gegründet, eine Struktur, die ganz klar sagt, wir wollen hier Sexismus und sexualisierte Gewalt thematisieren. Und warum? Weil während der Räumung es sehr, sehr viel dazu gekommen ist. Und das hatte teilweise überhaupt nicht den Raum, richtig aufgearbeitet oder besprochen zu werden. Wir glauben, dass es viel damit zu tun hat, dass diese Gewalt, also dieses martialische, vielleicht auch eher männliche oder männlich gelesene, diese Polizeipräsenz hier so drüber gerollt ist und was ausgelöst hat, wo Menschen was Aufmerksames, was Respektierendes, was Liebevolles verloren haben. Und da mussten wir leider auch im Nachhinein also ganz, ganz viel Care-Arbeit und Aufräumarbeit machen, weil das auch in einer ganz komischen Art und Weise so auf uns übergeschwappt ist.
Ja, bevor wir jetzt sozusagen zum letzten Teil auch schon kommen, nochmal hier vielleicht für die Zuhörerschaft, die jetzt vielleicht erst gerade eingeschaltet haben, ich unterhalte mich hier gerade mit Linda, die eine Stimme aus dem Protest vom Dannenröder Forst in der Nähe von Marburg beziehungsweise südlich von Stadtallendorf ist. Ja, und wir haben auch schon einige Sendungen darüber auch gehabt in der Vergangenheit. Da könnt ihr auch gerne natürlich diese Sendung, ja, momentan ist unsere Seite ja down, aber wenn sie wieder online ist, könnt ihr sie dann dort auch nachhören. Und jetzt hast du so ein bisschen davon berichtet, ja, so die Fehler, die ihr gemacht habt, und auch, ja, was ihr euch gewünscht habt oder beziehungsweise wie dann auch die Aufarbeitung stattgefunden hat. Ich versuche das jetzt so ein bisschen vorsichtig zu formulieren, in dem Sinne auch, weil du auch vorhin so ein bisschen erzählt hast, ihr habt nicht daran geglaubt, dass wirklich dieser Wald geräumt wurde. Würdest du jetzt vielleicht so im Nachhinein sagen, dass das, ja, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, zu blauäugig war?
Blauäugig, auf jeden Fall. Absolut. Super naiv und zwar berechtigt. Sehenden Auges. Also ich glaube, wir waren einfach sehr naiv hier drin und wussten das alle und mussten es trotzdem tun. Also wie gesagt, das ist einfach eine Absurdität, dass es überhaupt geschieht. Und dementsprechend ist da führt da kein Weg drumherum. Genauso wie da für mich ist auch einfach kein Weg drumherum führt, dass wir noch gegen die Klimakrise kämpfen müssen, obwohl es total blauäugig und naiv wirkt. Genauso wie ich glaube, dass wir gegen Rassismus kämpfen müssen und gegen das Patriarchat. Auch wenn es sich total ausweglos gerade anfühlt, ist das so eine Welt, wie sie jetzt gerade ist, einfach keine Welt, in der ich leben will. Also muss ich naiv bleiben und muss ich blauäugig bleiben und dagegen aufstehen. So und ich würde sagen, natürlich haben wir hier teilweise auch Dinge übersehen, absolut. Aber ich würde es auf jeden Fall wieder tun.
Und du hast jetzt sozusagen davon gesprochen, wie blauäugig ihr da sozusagen reingegangen seid. Was ja vielleicht ein positives Beispiel sein könnte, ist ja der Protest in dem Hambacher Forst, wo ja es ja doch dann geschafft worden ist, dass dieser Hambacher Forst erhalten bleibt. Natürlich auch mit Beschränkungen und da werden auch teilweise oder wird ja jetzt Dörfer, die drumherum sind, auch geräumt. Mhm. Aber jetzt nochmal bei euch, habt ihr aus den Fehlern gelernt?
Wir versuchen es. Ja, absolut. Also ich glaube, wir sind gerade auch, das würde ich auch sagen, es war auch so vor allem diese Zwischenphase zwischen Räumung und jetzt Klimacamp, eine Zeit der Reflexion und eine Zeit der Aufarbeitung auch von Fehlern. Da gibt es natürlich unfassbar viele verschiedene Perspektiven. Und das aber auch wieder einzusammeln und zu verstehen, ist ein sehr wichtiger Aspekt und ich glaube für mich auch absolut essentiell. Was wir jetzt gerade versuchen, ist quasi die Fehler auch zu benennen oder Lösungsstrategien zu entwickeln, dass wir da nicht wieder reintappen, gerade auch, um das an andere Besetzungen auch weitergeben zu können. Also was wir hoffen, was von hier aus entstehen kann, ist, dass Menschen den Danni überall hintragen. Weil es werden an so, so vielen Orten noch Autobahnen gebaut und andere Straßen und Autobahnverbreiterungen, die wir eigentlich alle nicht mehr bräuchten. Und da gibt es überall schon ganz viele Initiativen und Bürgerinitiativen an ganz vielen Orten, die jahrelang eigentlich schon dagegen vorgehen wollen. Und jetzt, glaube ich, ist diese Idee, dass wir einen Wald besetzen können, auch schon an ganz viele Orte getragen worden. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass da nicht die gleichen Fehler wieder gemacht werden, sondern dass da manches einfach von vornherein mitgedacht werden kann. Da sehe ich zum Beispiel einfach einen ganz wichtigen Punkt im Wissen weitergeben. Also ganz, ganz viel da rein, immer wieder investieren, Skillshare zu machen, immer wieder zu sagen, okay, wer hat gerade hier welche Fähigkeiten und wie können wir dafür sorgen, dass die nicht bei einem Menschen bleiben, sondern möglichst viele ermächtigt werden, diese Dinge tun und dann auch immer wieder aus ihren Rollen rauskommen. Also hier ist es auch leider ganz oft passiert, dass Menschen dann festgesteckt haben und dann halt immer in der Küfer zum Beispiel sein mussten, obwohl es natürlich auch Menschen gibt, die das wollen. Aber dass es grundsätzlich einfach allen ermöglicht ist, in der Art und Weise dem Protest sich anzuschließen, wie das für sie sich richtig anfühlt. Und wenn ich noch zwei Punkte sagen darf, die mir so aufgefallen sind, ich glaube, dass uns hier nicht so gelungen ist, wie wir es uns gewünscht hätten, ist, diesen Protest auch intersektional zu denken. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier sehr viele Stimmen auch nicht gehört. Es fängt jetzt immer mehr an, dass wir uns zum Beispiel auch mit Ferrero-ArbeiterInnen vernetzen. Also dass wir auch sagen, was gibt es denn hier in der Umgebung eigentlich auch für soziale Kämpfe? Was gibt es denn hier auch für rassistische Kämpfe? ArbeiterInnen bei Ferrero sind überwiegend migrantisch. Wie werden die ausgebeutet? Was können wir da tun, um uns zusammenzuschließen? Und wie können wir diese Menschen nicht, also von Anfang an mitdenken? Und ich glaube, das ist für mich ein super Appell an zukünftige Besetzungen, vor allem auch die Bündnisarbeit so breit wie möglich von Anfang an aufzustellen. Ja, also da auch direkt mit BPOC-Gruppen und Initiativen zusammenzuarbeiten, damit diese Perspektiven von Anfang an mitgedacht werden. Weil wir können nicht im Nachhinein uns aufstellen und sagen, wir wollen gern divers sein. Das funktioniert nicht. Wir brauchen das auf der strukturellen Ebene von Anfang an, bei der Darstellung unserer Forderungen und auch bei der Repräsentation natürlich, damit es tatsächlich auch eine offene und anschlussfähige und diverse und bunte Bewegung ist. Und ein Punkt für mich ist auf jeden Fall ganz super wichtig, egal wie groß das Ziel ist und egal wie auswegslos das sich manchmal anfühlt und egal wie viel zu tun ist, und es ist viel zu tun, weil es ist immer viel mehr zu tun, als Menschen da sind, dass die Menschlichkeit nicht verloren geht und dass wir uns immer wieder zwischendurch auch Zeit nehmen, stehen zu bleiben, uns in die Augen zu gucken und zu fragen, hey, wie geht's dir gerade? Und wirklich das auch wissen wollen, weil meines Erachtens haben wir sonst überhaupt nichts gewonnen. Also wenn wir diesen Wald retten, aber dabei uns selbst verlieren, dann ist das auch nicht die Revolution, die ich will.
Jetzt haben wir in der Tat noch 2 Minuten und in diesen 2 Minuten stelle ich dir die abschließende Frage. Ja, was soll in nächster Zeit passieren? Was soll langfristig passieren?
Oh ja, wow, das ging sehr schnell. Wir bleiben hier. Wir bleiben aktiv. Wir wollen aus diesem Ort einen Ort der Transformation machen. Wir wollen das Gästinnenhaus kaufen. Wir wollen hier weiterhin Workshops, Themenwochenenden, Klimacamps veranstalten. Wir wollen aber vor allem auch, dass es eine nachhaltige, eine tagtägliche Arbeit an diesen Ideen gibt und die Möglichkeit für Menschen hierher zu kommen und ihre Ideen hier auch auszuleben, also einen Raum. Und das ist gerade heute super wichtig, solche Räume zu schaffen, wo Menschen den nach ihren Bedürfnissen und Ideen gestalten können. Genau, und ja, da vielleicht auch ein Aufruf. Die Menschen, die hier sind, waren jetzt sehr lange hier und haben sehr, sehr viel auch vor allem aufgeräumt die ganze Zeit und haben diese Strukturen hier gehalten, auch bei, übrigens dieser Winter war sehr kalt, minus 17 Grad, teilweise in Zelten oder in Wohnmobilen. Wir sind müde und erschöpft und wir freuen uns auf neue Energien und neue Ideen und Initiativen. Kommt her und macht euch diesen Raum zu eigen und gestaltet den mit uns gemeinsam zu dem, was der Dani sein kann. Kann ein Strahlort dafür sein, wie wir Transformation leben wollen.
Vielen, vielen Dank, Linda. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns hier das tolle Interview zu geben. Ja, dann viel Erfolg und viel Spaß dort mit der Organisierung.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns im Wald.
Genau, und das war Linda aus, ja, eine Stimme aus dem Protest vom Dannenröder Forst und ihr seid hier beim Politopia-Magazin jeden Mittwoch hier um 16 Uhr auf Radio X 91.8 und ja, heute Abend werde ich dann heute diese Sendung auch noch online stellen auf Radio X plus 7 und ist dann eine Woche lang verfügbar. Mein Name ist der Andi und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Eben gerade hat es kurz geregnet und ich glaube, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ja, macht's gut und bis bald und bleibt schön geschmeidig, gell? Nicht zu vergessen, hier geht es weiter mit Virusmusik und Hörnerv. Mit dem Ben, der steht nämlich schon in den Startlöchern.